Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 13. Mai, und heute reden wir nicht über ein aktuelles Thema, da ich mich momentan auf einer Seminarreise befinde, sondern mal über ein sehr interessantes Buch, und zwar geht es um The Changing World Order von Ray Dalio, einer der bekanntesten Hedgefondsmanager aller Zeiten. Dieses Buch ist extrem empfehlenswert, muss man sagen. Dazu gibt es noch ein gleichnamiges YouTube-Video, was schon über 14 Millionen Aufrufe hat, was das ein wenig runterbricht und vereinfacht. Ray Dalio kennen wir auch schon von seinem Allwetter-Portfolio, was wir in dieser Sendung vorgestellt haben. Und wollen wir uns mal das Buch angucken, was geht es hier? Es hat etwa eine Buchlesezeit von 14 Stunden und wir versuchen es jetzt ein wenig zusammenzufassen. Es wurde Ende 2021 veröffentlicht, bekommt aber jetzt immer mehr Aufmerksamkeit. Natürlich, weil sich auch der Markt bewegt, die Leute weiter über ihre Geldanlagen nachdenken und auch teilweise pessimistischer werden. Und Ray Dalio kann hier teilweise auch Futter geben. Was sind so die wichtigen Bullet Points, wenn man die mal zusammenfasst aus dem Buch? Es geht um Geschichte der Welt und auch des Finanzwesens, das ist ganz wichtig. Denn zu jedem Zeitpunkt ist ein Land mächtiger, größer als ein anderes. Es gibt immer eine Weltmacht sozusagen. Dieses Land lenkt auch die Weltordnung, damit also auch das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Aufgrund günstiger wirtschaftlicher und sozialer Bedingungen erhebt sich eben eine Weltmacht heraus aus den ganzen verschiedenen Ländern auf der Welt. Sobald das Land reich wird, wird die Bevölkerung faul, leiht sich zu viel Geld, gibt zu viel Geld aus, verliert ihren wirtschaftlichen Vorsprung und schließlich verliert sie dann auch ihren Status als Weltmacht. Der Wechsel von einer Weltordnung zu einer anderen geschieht, wenn die dominierende Macht abnimmt, während eine andere aufsteigt. Die dominierende Macht verliert selten die Weltordnung ohne einen Krieg mit der aufsteigenden Macht. Es geht darum, also, dass die Menschheitsgeschichte, wenn man über mehrere hunderte, tausend Jahre zurückblickt, immer in Zyklen abläuft mit unterschiedlichen Weltmachten und man sich jetzt gar nicht in seiner Lebenszeit eben vorstellen kann, dass die USA eben nicht mehr die Weltmacht ist oder die gesellschaftliche Macht ja auch. Man darf es ja nicht nur militärisch sehen, man muss es auch gesellschaftlich sehen. Was konsumieren wir hier im Westen? Was sind unsere Gedankengänge? Was sind hier diese großen Firmen, die auch unsere Kindheit geprägt haben mit Disney und so weiter und so fort? Das ist alles ein amerikanisches Konstrukt natürlich. Und das kommt aus der letzten Weltordnung, die entstanden ist nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und das führt hier Ray Dalio aus. Das ist sehr interessant, wenn man eben mal einen weiteren Blick nach außen erhalten möchte, auch für eine Investitionsentscheidung womöglich, ob man in Emerging Markets investieren sollte oder nicht. Und das lohnt sich dann, das Buch genauer anzusehen. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Also worüber sich eben die veränderte Weltordnung, was geht es hier? The Changing World Order ist eben dieses Buch von Ray Dalio. Es erzählt ganz klar vom Aufstieg und auch den Fall von Ländern durch eine wirtschaftliche, aber auch durch eine soziale Linse. Es erklärt, dass zu jedem Zeitpunkt ein Land mächtiger ist als alle anderen und die Weltordnung auch damit lenkt. Diese Reihenfolge ändert sich etwa alle 200 Jahre, wenn das führende Land seine Macht verliert, während ein anderes aufsteigt. Und das Buch hat wirklich interessante Einblicke, auch besonders in politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der Zukunft versprochen und auch im Blick in die Vergangenheit. Und das hat es wirklich geliefert. Also es ist eigentlich sehr empfehlenswert, muss man sagen. Dieses Buch nach Ray Dalio versucht also anhand der Geschichte die Kreisläufe, die Zyklen zu erkennen und damit einen Blick in die Zukunft zu erlangen, also Prognosen zu erteilen, weil er denkt, dass immer alles in Zyklen abläuft, das Leben läuft ein Zyklus, werden geboren und wir sterben und so weiter und so fort. Nur ein kleines Beispiel, Jahreszeiten, aber eben auch wirtschafts- und politische Zyklen laufen immer wieder lang, wenn man in die Geschichte guckt. Geschichte als Kreislauf, das ist das große Thema. Statt Geschichte als eine gerade Linie, weil die Geschichte ist eben nicht zu Ende. Und das haben wir jetzt in den letzten Monaten auch wieder gesehen und einen Krieg, wo wir gedacht haben, dass es niemals wieder in Europa so weit kommen wird in diesem Ausmaß. Man darf ja Jugoslawien auch nicht vergessen. Menschen haben es jedenfalls sehr schwer, die Lektion eben ihrer Eltern oder älteren Menschen, die ja schon was erlebt haben, was vor 100 Jahren war, eben zu begreifen, auch überhaupt zu erfassen. Getrieben auch immer von Neid, Eifersucht und Faulheit, machen sie die gleichen Fehler und so beginnt das Ganze wieder von vorne in einen neuen Zyklus, in einen nie endenden Kreislauf eben. So jedenfalls beschreibt es das Buch. Weil Heldario zeigt, wie sich die Geschichte im Laufe der Welt und des Lebens auch wiederholt, ist dieses Buch ein sehr interessantes Buch und wahrscheinlich eines der interessantesten Bücher, die in den letzten Jahren geschrieben wurden für Finanz- und Geschichtsinteressierte natürlich. Es ist eine Art Blaupause für die Entwicklung eines Imperiums und ein Handbuch gegen seine Dekadenz, wie man eben nicht absteigen muss als Weltmacht. Und es wäre an sich also für viele Politiker, aber auch für alle weiteren Menschen sehr wissens- und lesenswert, wenn man sich damit mal beschäftigen sollte. Wir können das Buch also ein bisschen kürzer zusammenfassen, dann kann man dieses YouTube-Video einfach empfehlen, Principles for Dealing with the Changing World Order. Es dauert etwa 40 Minuten, hat auch schon 14 Millionen Aufrufe. Da ist es einfach grafisch ein wenig schön zusammengestellt und vereinfacht, aber man versteht den grundhinterliegenden Gedanken. Aber guck mal, wie das Buch aufgebaut ist, was man hier erwarten kann, wenn man sich das wirklich genau angucken will. Also, es ist natürlich in verschiedene Kapitel eingeteilt. Wir haben die Einführung, dann Teil 1, wie die Welt funktioniert, Teil 2, wie die Welt in den letzten 500 Jahren funktioniert hat und Teil 3 beschäftigt sich dann Heldario und er hat ein großes Team dahinter. Er hat das Buch natürlich nicht alleine geschrieben, mit der Zukunft. Und dazwischen sind immer ein paar Durchschnittskapitel. Kommen wir zur Einführung. Der Niedergang eines Imperiums, das ist oft hier die USA gemeint, als die derzeitige Weltmacht und der Aufstieg eines anderen Reiches, und das wäre hier momentan unserer Zeit China, hat es in unserem Leben eben noch nie gegeben. Wir haben es in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen, aber es sind schon viele Male zuvor in einer Reihe von Ereignissen passiert, die als großer Zyklus bezeichnet werden und ungefähr etwa 250 Jahre dauern. Der große Zyklus erzeugt große Schwankungen zwischen friedlichen und erfolgreichen Zeiten, Depressionen und Revolutionen und auch Kriegszeiten. Das Schwingen im Kreislauf von einem Extrem zum anderen ist die Norm und nicht die Ausnahme. Das kennzeichnet eben auch das Ende von großen Zyklen aus. Jedenfalls beschreibt das hier Heldario und sein Team. Depressions- und Kriegszeiten markieren den Übergang von einer Weltordnung zu einer anderen Weltordnung. Während sie eben sehr viel Leid verursachen, werden sie auch die schwächeren Elemente und Überschüsse, zum Beispiel Schulden, schlechtes Benehmen und so weiter, los. Der große Zyklus umfasst den langfristigen Schuldenzyklus auch, der etwa 100 Jahre nach Heldario dauert und der kurzfristige Schuldenzyklus, der etwa 8 Jahre dauert. Wenn sich Zyklen ausrichten, ändert sich die Weltordnung. Was sind hier seine Hauptpunkte im Buch? Die Phasen des Friedens und der Depression kommen nur einmal im Leben vor. Was erklärt, warum sie die Menschen immer wieder auch überraschen? Weil es ja in der Vergangenheit schon passiert ist, aber eben nicht in seiner Lebenszeit. Unsere Zukunft wird sich wahrscheinlich sehr von unserer Vergangenheit unterscheiden, aber nicht von einer weiteren Vergangenheit, die viele, viele Jahrhunderte teilweise zurückliegen. Kein Regierungssystem, kein Wirtschaftssystem, keine Währung und kein Imperium hält ewig, doch alle sind überrascht, wenn sie dann doch endlich scheitern und zum Beispiel eine Währungsreform geben muss, eine Regierungsreform oder auch eine Wirtschaftsreform. Der Umgang mit der Zukunft beruht darauf zu verstehen, wie sich die Dinge ändern. Sie können eben auch verstehen, wie sich die Dinge ändern, indem sie untersuchen, wie sie sich in der Vergangenheit verändert haben. Also Heldario regt einfach an, in die Vergangenheit zu gucken, ein Student der Geschichte zu sein und hier daraus die Lehren zu ziehen. Am Ende, nach dieser Buchbesprechung, werde ich noch ein paar negative Punkte auch erwähnen, wo man aufpassen sollte, dass man den Autor nicht überversteht, missversteht oder zum Beispiel in eine zu negative Haltung oder ängstliche Haltung hineingerät und was es auch bei Heldario auch natürlich Kritisches zu sagen gibt. Aber gehen wir weiter zu seiner Buchbesprechung, die natürlich erstmal sehr positiv ausfällt, was wirklich ein sehr gut geschriebenes Buch ist. Also er sagt, es sind immer ständig drei Kräfte im Spiel, die das Leben beeinflussen. Erstens der langfristige Schulden- und Kapitalmarktzyklus. Schulden waren noch nie so niedrig in Bezug auf die Zinssätze, noch nie so reichlich vorhanden. Das Buch wurde ja, wie gesagt, Ende letzten Jahres geschrieben. Der Zyklus der inneren Ordnung und Unordnung, Reichtum, Werte und politische Ungleichheiten sind größer als je zuvor seit den 50er Jahren, also 1950, 1960. Der externe Ordnungs- und Unordnungszyklus ist der dritte Punkt. China wird so stark, wenn nicht stärker als die USA, und daran gibt es nicht mehr viel zu ändern. Und diese Zyklen laufen also ineinander und werden immer größer und größer, bis sie miteinander verschmelzen. Die Weltordnung ändert sich, wenn eben alle Zyklen ausgerichtet sind und dann miteinander verbinden. Dazu gibt es immer noch grafische Darstellungen in dem Buch. Wenn Wohlstands- und Wertunterschiede sehr groß sind, kommt es auch oft zu Konflikten, das ist unvermeidbar. Der Autor hat eben dieses niederländische Imperium auch oft genommen, das US-Imperium und das britische Empire im Allgemeinen eben studiert und verglichen. Denn betrachtet er das französische, deutsche, aber auch das chinesische, japanische, indische und auch russische Imperium in seiner Vergangenheit. Er bemerkt, dass sie alle auf die gleiche Weise stiegen, aber auch wieder fielen, was in dem Buch wirklich sehr gut skizziert wird. Um das Gesamtbild zu sehen, könnte man sich nicht auf die Details eben konzentrieren und deswegen bleibt man hier eher ungenau. Das war also die Einführung zum Buch zusammengefasst. Danach geht es weiter mit Teil 1, wie die Welt funktioniert. Kapitel 1, der große Kreislauf in Kürze. Das Größte, was die Menschen beeinflusst, ist der Kampf. Macht zu haben, zu nehmen und zu verteilen, das ist seit Anfang der Menschheit so. Wohlhabende Menschen sind diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen. Sie arbeiten in Symbiose mit Politikern, um Regeln festzulegen. Dies geschah gleichermaßen in allen Imperien. Langfristig besitzen immer weniger Menschen immer mehr Vermögen und Macht. Dann überfordern sie sich und scheitern. Das schadet den Armen und führt zu Revolutionen und Bürgerkriegen. Das Imperium schwindet und ein neues Imperium übernimmt, was zu einer neuen Weltordnung führt und der Kreislauf beginnt wieder von neuem. Also eine neue Weltordnung ist etabliert, das hatten wir 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, wo besonders die USA dann die Weltmacht einfach geworden ist in vielen Bereichen. Leute werden reicher, besonders die Leute der Weltmacht, aber weltweit haben wir einen Boom, hatten wir damals nach dem Zweiten Weltkrieg auch gesehen. Wir haben eine sozioökonomische Ungleichheit, wird immer größer, weil bestimmte Menschen viel, viel reicher werden als andere, die auch natürlich an Wohlstand gewinnen, aber im Vergleich zu den sehr Reichen eben nicht. Wir sehen eine kleine Nummer von Menschen, die wirklich die Kontrolle des Geldes, des Vermögens und der politischen Macht haben. Die Reichen übertreiben und fallen dann am Ende. Arme Leute sind am stärksten betroffen durch soziale Unruhen. Eine Revolution, ein Bürgerkrieg startet oder ein anderer Konflikt mit einer aufstrebenden Weltmacht ist und eine neue, andere Weltordnung wird etabliert. Das ist hier der große Kreislauf. Der große Zyklus regelt eben den Aufstieg und Niedergang von Imperien und beeinflusst alles mit ihnen zusammen. Die nächsten drei wichtigen Zyklen sind nach Heidayo der langfristige Schulden- und Kapitalmarktzyklus, der Zyklus der inneren Ordnung und Unordnung, der äußere Ordnungs- und Unordnungszyklus, den wir ja in der Einführung schon besprochen haben. Diese Zyklen ändern sich nicht, weil sich die menschliche Natur eben nicht ändert. Wir gehen immer noch mit Angst, Gier, Eifersucht, das sind tiefe menschliche Gefühle und Neigungen um, wie wir es seit Anbeginn der Zeit getan haben. Was sich ändert, ist besonders die Technologie. Länder steigen und fallen immer noch, aber langfristig werden die Menschen reicher und immer mehr Menschen werden aus der Armut natürlich gehoben. Wieso denn? Wegen der Evolution wird hier im Buch begründet. Evolution ist die einzige Kraft, die über die Zeit hinweg bestehen bleibt und über all diese Reiche hinweg besteht. Um den Autor ganz klar hier zu zitieren, Evolution ist die Aufwärtsbewegung in Richtung Verbesserung, die aufgrund von Anpassung und Lernen auftritt. Es entwickelt sich in Zyklen, Menschen werden reicher, dann ärmer, dann reicher, dann ärmer. Aber verglichen natürlich immer von reich zu arm, haben wir einen Aufstieg in der Verbesserung. Der Wohlstand steigt im Laufe der Zeit aufgrund der menschlichen Produktivität. Je mehr wir produzieren, desto reicher werden wir. Die Produktivität in einem System hängt besonders von den Fähigkeiten dieses Systems ab, Ideen in wirtschaftliche Ergebnisse auch umzuwandeln. Die Evolution treibt den Trend nach oben. Mit der Zeit produzieren wir mehr, also wächst auch wieder unser Wohlstand. Lernen und Produktivität verursachen eben keine großen Veränderungen in der Gesellschaft. Sie sind nicht die Ursache, die zu wichtigen Ereignissen führt. Also was ist? Booms und Bust, das ist immer das Thema. Revolutionen und Kriege. Diese werden von den Zyklen angetrieben, über die wir eben auch gesprochen haben. Im Laufe der Zeit war die Erfolgsformel ein System, in dem Menschen Geld leihen, also Kredit geben, Innovation entwickeln und diese Innovation in Produktionsmittel umwandeln und dann die Gewinne wieder einstreichen und sich wieder erneut Geld leihen. Der Kapitalismus, der für die Schaffung enormen Reichtums verantwortlich ist, hat auch Wohlstandslücken und auch Überschuldung geschaffen, die zu wirtschaftlichen Abschwüngen, Depressionen und noch weiteren Sachen geführt haben. Alle Kämpfe, die jemals stattgefunden haben, geschahen aufgrund von Kämpfen um Reichtum und Macht. Diese Ereignisse und Naturereignisse haben den Lauf der Geschichte am meisten auch beeinflusst. Länder in diesen Momenten scheitern eben, sind schwache Länder und eben keine wirklichen Empires und keine Weltmacht. Nur falls für eine kurze Zeit oder eine aufstrebende Weltmacht, die aber dann am Ende gegen die führende Weltmacht unterlegen ist. Länder mit großen Ersparnissen, niedrigen Schulden und einer starken Reservewährung können besser verstehen und auch widerstehen als Länder mit geringen Ersparnissen, riesigen Schulden und ohne Reservewährung. Das ist ja nur selbstverständlich. Im Laufe der Geschichte haben verschiedene Gruppen von Menschen, Stämme, Länder und so weiter Macht erlangt. Als sie mehr Macht als alle anderen bekamen, wurden sie Weltführer, die Weltmacht und errichten eine Weltordnung. Als sie ihren Reichtum, ihre Macht verloren, änderte sich auch wieder die Weltordnung. Man kann sehen, früher, vom 16. bis 17. Jahrhundert, war die Niederlande die Weltmacht als Seefahrtnation. Die Niederlande wurde von Großbritannien abgelöst. Und danach war Großbritannien von Mitte 18. bis Ende 19. Jahrhundert Weltmacht. Dann die USA und jetzt sehen wir, dass China wieder seit 2000 sehr stark aufsteigt. Dazwischen gab es immer wieder kleine aufstrebende Weltmächte, wie zum Beispiel Indien, aber auch besonders Spanien, Japan, Deutschland und Russland und auch das Osmanische Reich, die heutige Türkei, war früher auch mal ein Kandidat, der aber sehr früh dann auch gescheitert ist. Die Macht und der Reichtum von Imperien können mit Hilfe von 8 Determinanten gemessen werden. Ausbildung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Technologie, Wirtschaftsleistung, Anteil am Welthandel, militärische Stärke, Stärke des Finanzplatzes und auch wieder die Reservewährung. Diese Punkte steigen und fallen normalerweise gleichzeitig, sind also miteinander korreliert, muss man sagen. Der große Zyklus beginnt mit einer neuen Ordnung, dann folgt der Aufstieg, die Spitze und am Ende der Niedergang, bis eben eine neue Weltordnung errichtet wird. Man merkt also, der Autor wiederholt immer öfters hier seine Grundthese. Das ist eigentlich, was das Buch einen 500 Seiten etwa reinhämmert, dass es diesen Zyklus gibt und dass am Ende eine neue Weltordnung stehen muss. Der Aufstieg ist die Bauzeit. Es passiert wegen einer niedrigen Verschuldung der Aufstieg wieder, geringe sozioökonomische Ungleichheiten und geringe Werte und politische Unterschiede und Menschen arbeiten zusammen. Dazu gehören die Regierung, aber auch das Unternehmen und auch der Militärkomplex. Bildung und Infrastruktur sind gut und wichtig. Es gibt Innovationen, Erfindungen, die Leute sind aufgeschlossen für Innovationen. Es gibt auch eine gute Führung, starke Charaktere, Arbeitsethik, die in Schulen, Familien und auch religiösen Institutionen gelehrt werden. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich der Frieden. Das Land wird produktiver und konkurrenzfähiger, der Welthandelsanteil steigt stetig und auch die militärische Stärke steigt, um dann unter den Welthandel und seine Interessen weltweit zu beschützen und zu vertreten. Das Ergebnis ist, dass Menschen im Land mehr verdienen und daher weniger wettbewerbsfähig dann werden über den Laufe der Zeit. Die Technologie wird von anderen Ländern kopiert, sodass die Innovation zurückgeht. Da die Menschen reicher sind, werden sie fauler. Die Leute leihen sich mehr aus, weil sie einfach denken, dass es ihnen helfen wird, besser zu werden. Dies ist, wenn wir die Spitze erreicht haben, dann der Fall. Das Oberteil zeichnet sich ganz klar aus, also der Höhepunkt. Wir haben extrem hohe Schulden, wir haben eine hohe sozioökonomische und Werteunterschiede in der Gesellschaft, Konflikt zwischen den Mitmenschen, schlechte Bildung und minderwertige Infrastrukturen, auch Kampf zwischen den Ländern. Das sind alles Punkte, die für einen Höhepunkt, für einen Climax einfach deuten. Der Niedergang geht einher mit wirtschaftlicher Schwäche und sozialen Konflikten. Es passiert, wenn intern die Verschuldung einfach wieder zu groß wird. Das Land kann zahlungsunfähig werden, sodass es übermäßig Geld drucken muss. Große interne Konflikte zwischen Arm und Reich. Politischer Extremismus entsteht auf beiden Seiten, links und rechts. Die Reichen werden besteuert und sie fliehen, das Kapital flieht und damit auch wieder die Möglichkeiten für Innovation und weiteren Fortschritt. Diese internen Veränderungen führen nicht zwangsläufig zu einer neuen Weltordnung. Sie müssen an äußeren Merkmalen ausgerichtet sein, wie zum Beispiel: Eine weitere große Macht muss sich erstmal erheben, um die jetzige Macht abzulösen. Ein Konflikt entsteht und schwächt die schwindende Macht noch mehr. Die Armut nimmt zu bei der Weltmacht. Der Rückgang wird erreicht, wenn diejenigen, die die Schulden des ehemaligen Imperiums, das die Weltreservewährung war, besitzen, diese Schulden eben auch verkaufen und eben nicht mehr der Geldleiher ist für das verschuldete Land. Eine Vorschau darauf, wo wir jetzt sind, kommt dann als nächster Punkt. 1950 waren die USA auf ihren Höhepunkt. 75 Jahre später befinden wir uns, aus der amerikanischen Geschichte natürlich und aus der amerikanischen Sicht besonders, in einer Zeit des Niedergangs, das ist jedenfalls eine Einschätzung. Es ist wahrscheinlich, dass die bevorstehenden Ereignisse in wenigen Jahren für viele Menschen traumatisch sein werden, weil sie das sich nicht vorstellen können. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt darüber auch mal geredet haben. Wenn es so kommen sollte, wie Redayo hier beschreibt, dann können wir jedenfalls sagen, wir haben es davor schon mal gehört oder gewusst und sind vielleicht sogar ein wenig vorbereitet, jedenfalls mental. Kapitel 2, nochmal eine Ausführung zu den genannten Punkten. Länder werden wie Menschen geboren, fängt das Kapitel an, und wachsen auf und sterben auch wieder. Die interne Ordnung beschreibt, was innerhalb von Ländern eben passiert. Die externe Ordnung beschreibt, was zwischen den Ländern passiert. Und die Weltordnung beschreibt eben ihre Weltordnung. In jedem Moment haben sie einerseits die Bedingungen, die diese Ordnungen bestimmen, und andererseits zeitlose Kräfte, die diese Ordnung beeinflussen. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf die Bestellungen, aber sie sollten sich stattdessen auf das konzentrieren, was sie beeinflussen, nämlich diese Schlüsselpunkte. Wenn wir verstehen, welche Ereignisse diese Punkte erzeugen, wenn sie miteinander in Verbindung gebracht werden, können wir auch die Zukunft mehr oder weniger vorhersagen. Redayo sagt, es gibt 18 Standpunkte, Schlüsselpunkte. Die drei wichtigsten davon sind der Schulden- und Kapitalmarktzyklus wieder, die interne Bestellzyklus und der externe Bestellzyklus, also Export, Import, wie es dort aussieht. Man kann noch weitere hinzufügen, auch das Innovationstempo, aber auch Naturkatastrophen, Vulkane, Dürren, Fluten und zum Beispiel Hurricanes. Das sind die großen 5 Schlüsselpunkte. Wenn sie sich in die gleiche Richtung bewegen, folgt alles andere. Die restlichen Punkte, die das mit beeinflussen, sind folgende: Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, militärische Stärke, Handel, Wirtschaftsleistung, Märkte und Finanzzentrum, Reservewährung, Geologie, Ressourcenallokationseffizienz, Infrastruktur und Investitionen, Charakter, Zivilisation, Entschlossenheit, Governance, Rechtsstaatlichkeit, Wohlstandslücken, Chancen und Werte. Diese Punkte kann man in 2 Klassen klassifizieren. Einmal Sachen, die vererbt sind, die man hat, weil man Glück hat als Reich, als Nation, Geografie, Geologie, Naturereignisse. Natürlich kann das Naturereignisse eher ein negativer Punkt, den man vererbt bekommt. Und natürlich auch Genologie wird hier genannt. Also Gene spielen teilweise beim Verhalten eine Rolle, wird hier aufgebracht. Die zweite Kategorie ist das Humankapital. Das besteht aus Eigeninteresse, der Drang, Reichtum und Macht zu behalten und zu gewinnen. Kapitalmärkte, die Fähigkeit aus der Geschichte zu lernen auch. Kurzfristige Befriedigung, dem langfristigen Wohlbefinden vorziehen. Das Erfindungsreichtum, Innovationskraft des Menschen. Kultur, das ist enorm wichtig, wird hier hervorgehoben. Offenheit für globales Denken, Führung, Vermögenslücken, Wertlücken, Klassenkampf, der politische Links- und Rechtszyklus, kein Gefangenendilemma. Dieses Dilemma sagt, dass man eben zuerst angreifen, weil man einfach nicht wissen kann, wann der andere einen angreift. Man greift also zuerst an. Möglichkeit ist es am besten, immer zusammenzuarbeiten, statt sich gegenseitig anzugreifen. Win-Win versus Lose-Lose-Beziehungen, das Gleichgewicht des Energiekreislaufs, militärische Stärke und der Friedenszyklus. Während diese ersten Kategorien, die vererbten Schlüsselpunkte, wichtig sind, sind menschliche Punkte auch weitaus wichtiger, also die zweite Kategorie, das Humankapital. Wenn Menschen mehr produzieren, als sie ausgeben, können sie sehr autark, also unabhängig sein. Länder und Menschen und Unternehmen sollten dies auch zur finanziellen Sicherheit anstreben. Das Humankapital ist also somit wichtiger, da es für immer existiert und Ressourcen eben nicht. Und Geologie, Naturkatastrophen können sich natürlich auch jederzeit ändern. Diese Schlüsselpunkte kommen zusammen und beeinflussen diese Zyklen. Zyklen entwickeln sich ständig weiter. Es gibt viele Punkte, die Gesellschaften sich langfristig am erfolgreichsten entwickeln. Wenn sie zum Beispiel einfach die besten Leute an den besten Orten vereinen, die man Vielfalt hat und auch Perspektiven, und auch hier eine friedensfördernde und ein faires Gesellschaftssystem wahrgenommen wird. Kapitel 3 geht um den großen Kreislauf von Geld, Kredit und Schulden und wirtschaftlicher Aktivität. Wird das also wieder ausgeführt? Einnahmen, Ausgaben, Nettoeinnahmen, dass man sich nicht mehr verschulden sollte, langfristig gesehen, als man überhaupt produziert. Das ist wichtig. Die Art und Weise, wie Unternehmen gemeinsam mit ihren Finanzen umgehen, ist der größte Treiber für Veränderungen in der internen und auch in der Weltordnung. Misst also auch Unternehmen einen sehr großen Bereich frei. Schulden fressen Eigenkapital. Schulden sind was ganz Schlechtes nach Hedayo, jedenfalls wenn sie um einiges höher sind als die Produktivität. Aber man muss dazu sagen, die Zentralbanken können diese Dynamik der Schuldenkrise vermeiden, indem sie Geld drucken und es den Kreditnehmern geben, damit sie ihre Schulden auch zurückzahlen können. Es wird hier auch mit erwähnt, wie wichtig die Notenbanken sind. Eine Reservewährung verleiht ihnen auch eine enorme Kauf- und Verkaufskraft, auch eine Bestimmung der Weltmärkte, besonders bei den Ressourcen. Das ist ja auch wichtig zu nennen. Und das sieht man ja beim US-Dollar, da werden ja alle Rohstoffe, Gold und Öl damit gehandelt. Dann wird ein Ausschnitt gemacht, was ist Geld? Geld wird hier beschrieben in diesem Buch als Tauschmittel, das auch als Vermögensaufbewahrungsmittel, also als Wertspeicher teilweise verwendet werden kann. Geld und Kredit werden oft mit Reichtum in Verbindung gebracht, weil sie Reichtum kaufen können. Aber sie sind nicht dasselbe, sagen die Autoren. Mehr Reichtum kann man nicht schaffen, indem man Geld druckt. Reichtum entsteht, wenn man tatsächlich etwas macht. Man muss also produktiv sein und Dinge erschaffen, das ist erst Reichtum. Die Beziehung zwischen Geldschöpfung und Vermögensbildung wird oft eben verwechselt, wird hier ganz klar betont und auch weiter ausgeführt. Dann wird erklärt, was der kurzfristige Schuldenzyklus ist und worauf man hier achten sollte. Viel wichtiger als der kurzfristige Schuldenzyklus ist ja der langfristige Schuldenzyklus. Woran man erkennen kann, dass man in diesen ist, gibt es verschiedene Phasen. Hier werden die Phasen aufgeführt, wenig oder keine Schulden. Geld ist erstmal eine harte Währung. Menschen nutzen Gold als Tauschmittel. Gold ist wertvoll, so war es ja auch früher, ganz am Anfang. Dann Ansprüche auf hartes Geld. Das System wird als Linked Currency System bezeichnet. Man hat also ein Pack zwischen Papiergeld und Gold war es in der Vergangenheit. Das Papiergeld ist direkt mit Gold gedeckt. Das heißt, es kann gegen Gold auch eingetauscht werden. Das hatten wir ja teilweise der Goldstandard natürlich in der Geschichte. Der wurde im Zweiten Weltkrieg aufgehoben und dann noch natürlich im Bretton Woods im System langsam abgekuppelt und 1971 endgültig beendet. Schulden steigen, das kommt dann danach. Jeder mag Schulden, Probleme treten aber auf, die Kreditnehmer verdienen nicht genug, um die Schulden zurückzuzahlen und dann beginnt wirklich ein schwieriger Zyklus. Die Zentralbank druckt also Geld, um die Schuldenkrise und den Zahlungsausfall und die Abwertung eben zu beheben. Damit bricht auch die Verbindung zwischen der Währung und dem harten Geld, das war ja dann damals so 1971. Dann kommt das sogenannte Fiat-Geld, wovon ja viele Leute reden, besonders Leute, die Kryptowährungen interessant reden. Unterscheiden ja ganz klar zwischen Kryptowährungen und Fiat-Währungen. Wenn die Geldmenge aufgrund eines langen Kreditzyklus zu groß für die Menge an hartem Geld, also in dem Beispiel Gold ist, entwertet dann die Regierung, die Zentralbanken, die Währung, die eben dann zu einer Fiat-Währung wird. Wir sollten eben nicht darauf verlassen, dass der Staat uns finanziell absichert. Wenn man Geld und Kredit fabriziert und sie an alle verteilen kann, um sie glücklich zu machen, ist es sehr schwer, die Versuchung auch zu widerstehen, dies nicht zu tun. Alle Währungen werden abgewertet oder sterben und wenn sie das tun, werden Bargeld und Anleihen, die versprechen, Währung zu erhalten, abgewertet oder auch ausgelöscht, kann man in der Geschichte auch immer wieder sehen. Wie kann man Schulden abbauen, wird hier betont, Austerität, also weniger Geld ausgeben, so einfach kann es sein, ist aber deflationär, schmerzhaft und oft ein Wirtschaftscrash ist damit verbunden. Schuldenausfall, Restrukturierung der Schulden, Vermögenstransfer, also Steuern, Enteignungen sind natürlich eine Möglichkeit. Geld drucken ist am einfachsten und ist auch hier meistens die bevorzugte Wahl einfach. Flucht zurück ins harte Geld, dass es ja ein Gelddrucksystem eben zu weit getrieben wird, kann es am Ende kommen als sechster und letzter Zyklus. Fliehen die Menschen vor Bargeld, da es sehr schnell an Wert verliert durch eine Inflation und dann, wenn wir in einer richtigen Katastrophe sind, in der Hyperinflation. Und Schulden, die niemals zurückgezahlt werden oder mit baren Werten nicht zurückgezahlt werden, können auch in harte Vermögenswerte, eben wie Gold. Gold ist einfach hier das beste Beispiel. Ja, ist das Gold, das harte Geld, dann kommt das Papiergeld, was gepackt ist mit dem harten Geld und damit verkauft wird. Die Banken leihen das Geld dann an die Kreditnehmer. die Schulden steigen, die Zentralbanken müssen mehr Geld einfach erschaffen, um diese Kreditnehmer zu unterstützen, weil sie können ihre Schulden nicht zurückzahlen. Dann ist eben nicht mehr genug Gold zum Beispiel und hartes Geld da, um diese Kredite zurückzuzahlen. Dann kommt es dazu, dass noch mehr Geld geprintet wird und die Währung verliert immer mehr an Wert und man verliert das Vertrauen. Vertrauensfrage ist bei Gold und bei Papierwährungen und bei allen anderen Sachen ist Vertrauen oder Glauben daran essentiell. Der Mensch muss glauben. In vielen Bereichen müssen wir glauben, sonst funktioniert unser derzeitiges System auf vielen Ebenen nicht. Das wird also hier ausgeführt in Kapitel 3. Kapitel 4 geht einfach um die Werte des Geldes. Da wird über die Inflation genauer geredet, wie es die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte sich das verändert hat. Dann in Kapitel 5 geht es um den großen Zyklus. Der große Zyklus ist jetzt hier auf die innere Ordnung oder Nichtordnung, besser gesagt, gestützt. Geht es darum, wie Gesellschaft miteinander agiert, eine neue Ordnung beginnt, Frieden und Wohlstand, was dazu führt. Da wird der Zyklus einfach ganz klar gesagt, wir haben eine neue Weltordnung, die etabliert wurde. Danach wird eine Bürokratie aufgebaut, die Ressourcen werden verteilt, allokuliert. Es gibt Frieden und Wohlstand. Danach gibt es zu viele Ausgaben, Verschuldung, sozial-ökonomische Probleme und Ungleichheiten. Dann gibt es viele schlechte Finanz- und unternehmerische Entscheidungen, Konflikte auch darüber. Und am Ende steht dann ein Bürgerkrieg, Revolution oder eine Systemänderung. Und dann gibt es wieder eine neue Weltordnung. Hier wird also der Zyklus nochmal beschrieben. Und er sagt in seinem Buch, es dauert ungefähr 100 Jahre. Es sind alle miteinander verbunden. Er hat also gesagt, dass er eine neue Ordnung beginnt. Sie haben gesagt, Bauphasen, alles wird aufgebaut, Frieden, Wohlstand, die Zeit des Überdrusses und Überschusses, schlechte Finanzen und Konflikte. Das wird alles genau aufgedröselt. Und am Ende dann die Revolution, wird es jedenfalls im Buch genannt. Kapitel 6 geht um den großen Zyklus der äußeren Ordnung und Unordnung, also militärische Kriege, Handels- und Wirtschaftskriege, Technologiekriege, Kapitalkriege auch, Sanktionen zum Beispiel, Delistings wird hiermit erwähnt, von ausländischen Aktien zum Beispiel. Und wie kann man denn investieren im Lichte des großen Zyklus? Alle Märkte werden hauptsächlich von nur 4 Schlüsselpunkten bestimmt: Wachstum, Inflation, Risikoprämien und Diskontsätze, was das der risikofreie Zins ist, so den Risiko, was man eingeht und den möglichen Rendite. In etwas zu investieren ist lediglich der Akt, heute Geld zu geben, um morgen mehr Geld zu bekommen. Das sollte man sich vergegenwärtigen. Da kann man auch nicht dagegen widersprechen. Das hat er hier richtig beschrieben. Wirtschaftswachstum, Inflation, Risikoprämie, also wie viel Risiko ist man bereit einzugehen. Das bestimmt auch dann die Rendite, sowohl auf der Verlust- als auch auf der Gewinnseite. Abzinsungssatz, das ist der Diskontsätze, das ist eben die Rendite auf risikofreie Vermögenswerte. Und Klassiker risikofreie Vermögenswerte sind Anleihen, oft US-Staatsanleihen, die momentan etwa einen Zins, 10-jährige Staatsanleihen müssen einen Zins etwa von 3% haben. Das kann sich natürlich in den nächsten Monaten, Jahren auch wieder ändern. Die müsste man also mit erreichen. Und das passiert auch schon ewig. Bis 1350 war das Verleihen von Geld mit Zinsen von allen großen Religionen verboten, besonders im Christentum, weil es eben so viele Streitigkeiten auch verursachte. Die Regeln wurden zuerst in Italien geändert, wo die Kreditvergabe erlaubt wurde. Geldeinlagen, Anleihen und Aktien wurden auch dann langsam erfunden, dieses System, wurde dann weiterentwickelt. So das erste Aktienunternehmen haben wir ja in dieser Form, wie wir es heute kennen, aus der Niederlande, damals auch das niederländische Großreich, wenn wir es mal so nennen möchten, oder etwa 1600, 1700 damals die ersten Aktienunternehmen zur Kapitalsammlung für große Adventures, für große Abenteuer und Seesuchen mit Schiffen nach den Schätzen der neuen Welt. Also so viel dazu, aber schon interessant, diese Ausführungen zu Italien, die Geschichte geht da schon sehr weit in dem Buch hinein. Das war also Teil 1. Teil 2 handelt darum, wie die Welt in den letzten 500 Jahren funktioniert hat. In Kürze wird das eben sehr skaliert. Die Welt war um 1500 anders, funktionierte aber grundlegend genauso wie heute. Das ist also hier die große Hypothese. Damals die Möglichkeiten, sich zu bewegen, war schwerer. Es war einfach sehr größer, dieses Land. 35 Kilometer pro Tag zurücklegen war so das Höchste, was man machen konnte. Länder existieren in dieser Form eben noch nicht. Territorien gehörten oft Familien, die am Reichtum und Macht auch kämpften. Religionen waren auch noch mächtiger, viel mächtiger als zum Beispiel heute. Von einigen Führern wurde gesagt, dass sie nach Gottes Willen eben Staatsoberhäupter seien. Religion, damit wurde ja auch die Monarchie dann begründet, die ja auch jahrhundertelang anhielten und dann innerhalb von einem Jahrzehnt einfach weggewischt worden. Eine Geschichte in Dynastien, wie die russische Dynastie zum Beispiel, aber auch Deutschland hatte einen Kaiser, auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das nur etwa 100 Jahre her war. Die Welt war weniger egalitär. Es gab noch Leibeigenschaften, also an sich Sklaverei, und nicht alle wurden gleich behandelt. Und es gab ja auch echte extreme Sklaverei natürlich in Amerika. In Asien hatten natürlich die Ming-Familie regiert über China. In Europa hatten wir die Habsburger, Österreich, Teil Deutschlands, Spaniens, ein Teil Italiens. Es war ja wirklich nur eine Dynastie, eine Großfamilie, wenn man das so sagen möchte. Afrika wurde aufgeteilt, von Dutzenden anderen Königreichen aufgeteilt und verwaltet und missbraucht. Das wird also hier ausgeführt. Die Handelsrevolution, damals wird es unterteilt, die Renaissance, das Zeitalter der Erforschung und des Kolonialismus, die Reformation, eine sehr wichtige Zeit, 30-jähriger Krieg, die neue Weltordnung nach dem 30-jährigen Krieg, dann die Erfindung des Kapitalismus, setzt hier etwa ins 16. Jahrhundert. Die Entwicklung der Aktienmärkte ermöglicht es den Reichen, in Unternehmen zu investieren, die beträchtliche Summen an Erträgen erwirtschaften. Wir erinnern uns ja nur an die East India Company, ein eigenes Wirtschaftsaktienunternehmen, was an sich wie ein eigener Staat regiert und auch gewütet hat, muss man sagen, besonders im Pazifik. Dann gab es die wissenschaftliche Revolution, die erste industrielle Revolution, die Aufklärung des Zeitalters der Revolution, napoleonischen Kriege natürlich mit Napoleon, die darauf folgende neue Weltordnung, Wiener Kongress, sagten ja alles, was da. Und am Ende war dann Pax Britannia rausgekommen, also der britische Frieden, die britische Weltmacht ist aus dem Napoleonkrieg rausgekommen. Die Westmächte ziehen nach Asien, ein wichtiger Punkt. Zweite industrielle Revolution, Erfindung des Kommunismus, 1848 wird hier mit angesetzt, natürlich mit auch den, das Kapital von Karl Marx. Kommen wir zum letzten Punkt dieser schon sehr intensiven Buchbesprechung, aber wie gesagt, die Themen sind doch sehr interessant. Kapitel 9, der große Zyklus, Aufstieg und Niedergang des holländischen Imperiums und des Gulden wird hier aufgedröselt. Die Holländer stiegen auf, hatten auch ihre Weltwährung der Gulden, ist heute noch ja ein geflügeltes Wort teilweise. Die Holländer erlangten 1581 eine Unabhängigkeit von den Habsburgern, die damals dann die Weltmacht waren, jedenfalls die europäische Macht. Die niederländische Weltordnung entstand 1648 nach dem Westfälischen Frieden. Das Reich hörte bis 1795 endgültig auf zu existieren an diesen Bereichen. Da gab es diesen Übergang vom spanischen Habsburgischen Reich zum niederländischen Reich. Militärische Überdehnung, schlechte Finanzen, Inflation haben dann es geschafft, dieses Reich wieder zu beenden. Es gab einen Aufgang. Die Niederlande erlangte eben da seine Unabhängigkeit, wird die Geschichte nochmal gemacht. Die Niederländer machten damals etwa 25% aller Entdeckungen auf der Welt aus. Eine unglaubliche Innovationskraft also hier. Der Kapitalmarktzyklus der Niederländer wird also hier erklärt. Die neue Weltordnung gab es nach dem 30-jährigen Krieg und der Westfälische Frieden. Das war ja dann das Ende und die Spitze also erreicht wurde. Die Niederländer waren reich und interessierten sich nicht mehr für den Konsum als für die Produktion. Die Ankunft der Aufklärung in Verbindung mit dem Kapitalismus führte zur industriellen Revolution, die hauptsächlich ja in Großbritannien stattfand. Als Geburtsort ja auch da gesehen wurde. Es wurde noch wirklich tief in die Geschichte reingegangen, wer wen geheiratet hat, was da noch für Kriege gab. Es gab vier englisch-niederländische Kriege, wo die Briten am Ende dann gewonnen haben. Also sehr interessante rückblickende Geschichte, worüber man nicht viel sonst im normalen Unterricht lernt. Dann gab es den Rückgang, also wieder diesen Zyklus. 1750 waren die Briten und Franzosen viel stärker als die Holländer. Die Niederländer wurden geschwächt durch zu viele Schulden, interne Kämpfe um Reichtum und Macht und auch ein schwaches Militär, was natürlich auch alles miteinander zusammenhängt. Und dann am Ende hörte das Niederländische Reich auf zu existieren, nachdem Frankreich die Niederlande 1795 erobert hatte. Der große Zyklus Aufstieg und Niedergang des britischen Empire und des Pfunds, was ist also anhand der nächsten Weltmacht hier gemacht, industrielle Revolution, Bildung plus Kapital, gab es dann wieder neue Ideen, Technologien und damit auch neuen Wohlstand. Warum ist es nicht Frankreich geworden, könnte man denken. Alle Indikatoren tendierten damals zu Frankreich nach Haldayo, eine ebenso große Macht zu werden wie Großbritannien. Als Frankreich aber seine eigene East India Company gründete, wurde der Kurs der Aktie zu einer Blase. Die Blase platzte und ein neues Gesetz verbot, mehr als 5% Zinsen beim Verleihen vom Geld zu verlangen. Infolgedessen verfügten die Unternehmen nicht über das Kapital, das sie für ihre Entwicklungen, die teilweise ja auch sehr riskant waren und damit auch sehr hohe Zinsen erforderlich waren, benötigten. Dann haben Kriege die Finanzen noch mehr geschädigt. Die Monarchie war für die wirtschaftliche Entwicklung nicht geeignet und die Menschen begannen für mehr Freiheit auch zu protestieren, als die Aufklärung in das Land einzog. Dann kam ja Napoleon noch mit dazu. Napoleon gewann ja viele Schlachten, wurde aber am Ende übermütig, übertrieb und wurde schließlich dann wieder besiegt. Neue Weltordnung, Wiener Kongress, wie schon gesagt. Britische Macht nähert sich im Höhepunkt, die Spitze, der Rückgang, Wettbewerbsfähigkeit, Verlust, interne Konflikte, wachsende Ungleichheit und auf ein ganz wichtig ein Aufstieg einer neuen Großmacht, nämlich der USA, das nächste Imperium, aber auch Deutschland, was damals ein Anwerber war für für den Anspruch einer Weltmacht oder jedenfalls einer der Weltmächte. Dann kam Europa nach 1945 natürlich, also nach dem Zweiten Weltkrieg, die Stunde Null auch genannt, hat auch wieder gut gepasst. Der große Zyklus, Aufstieg und Niedergang der Vereinigten Staaten und des Dollars wird aufgeführt. Wir sind also jetzt wieder in der Gegenwart, kann also in Geschichtsunterricht rausholen, guckt sich die Gegenwart an. Der Aufstieg, unglaublich, von Amerika in ein Land, was so jung ist, was ja erst 1776 unabhängig von Großbritannien wurde. Der lange Aufstieg des US-Dollars und des US-Kapitalmärkte, das hat ja auch einen Grund, warum die USA über 70% am MSCI World zum Beispiel auch macht, weil es einfach die größten Kapitalmärkte der Welt hat. Jetzt ist die Frage, wo ist die Spitze? 1945 ging die USA de facto als Führer der Welt hervor. Großbritannien war bankrott, Deutschland, Italien und Japan waren wie Frankreich am Boden zerstört. China befand sich mitten in einem Bürgerkrieg mit katastrophalen Folgen und auch Russland hat ja noch extreme Schäden vom Krieg erfahren. Russland stieg bis 1980 auf immer weiter, als aber sein Niedergang begann, während China seinen Aufstieg hier fortsetzte. Weil die internationalen Beziehungen auf roher Macht beruhen, entstanden die NATO und auch der Warschauer Pakt. Während die USA heute die dominierende Militärmacht blieben und sind, gibt es viele Szenarien, in denen sie auch verlieren könnten, wenn zum Beispiel China gegenüberstehen würden. Militärausgaben ziehen Regierungsgelder von Sozialprogrammen weg, da sie auch auf Technologie angewiesen sind. Besteht das größte Risiko für die führenden Mächte darin, dass sie die Wirtschafts- und Technologiekriege auch verlieren. Die Geld- und Wirtschaftssysteme der Nachkriegszeit wird dann nochmal erläutert. Dann hier Bretton Woods macht die USA aufgrund ihrer Macht und Größe ihrer Wirtschaft zur Weltleitwährung, ganz wichtiges Thema. Und natürlich dann auch der Punkt Goldstandard 1970er Jahre, Zahlungsbilanzprobleme. Das ist hier wichtig natürlich zu nennen. Nachdem Bretton Woods Abkommen mit Gold gedeckt war, ist es dann rausgefallen. Das hat natürlich Inflation getrieben. Es gab, wird noch weiter aufgeführt, die politischen Sachen. Dann kommen wir zu 1990, 2008, Globalisierung, Digitalisierung und aus Schulden finanzierter Boom. Was kam dann nach 2008? Die geldfinanzierte kapitalistische Boom-Expande und Bombe war es erst einmal, 2008, 2009, die Finanzkrise. Dann entstand der Boom bis 2020. Wenn Geld und Kredit stark zunehmen, sinkt der Wert von Geld und Kredit, was den Wert anderer Anlagenwerte in die Höhe treibt. Und das ist der Auslöser für den Aktienboom in den letzten 13, 14 Jahren. Wo die USA jetzt in ihrem großen Zyklus sind nach Heidario, die USA befinden sich zu 70% in ihrer eigenen Weltordnung und sind noch nicht in Stufe 6, also einem Bürgerkrieg, eingetreten. Politisch ist die Bevölkerung viel extremer, was die Wahrscheinlichkeit interner Konflikte erhöht. Die drei wichtigsten Indikatoren für den Beginn von Phase 6 sind Missachtung der Regeln, zum Beispiel wenn man Wahlen nicht mehr anerkennt, Gruppen greifen sich gegenseitig an und es fließt Blut, wird hier beschrieben in diesem Buch. Der große zyklische Anstieg Chinas und des Renminbi, das ist hier das größere Thema, wer wird also die neue Weltmacht werden nach Heidario, China gegen Amerika, das ist das Thema, was uns im 21. Jahrhundert beschäftigen wird. Chinas Lehren und seine Arbeitsweise, Chinas Geld- und Wirtschaftsgeschichte wird hier erläutert. China ist ein viel geschichtlich reicheres Land als die USA, ein Land, was etwa seit über 2000 Jahren besteht, in bestimmten Formen. Der Niedergang dann von China war ja auch sehr schmerzlich und ist mit in der kommunistischen Geschichte mit eingebrannt, einfach im Staatsverständnis von China. Und der Aufstieg von 1949 bis heute, also von Mao, ein Aufbau des Fundaments mit katastrophalen Folgen. Und erst Deng Xiaoping und seine Erben haben China geschafft, friedlich aufzubauen. Es hat wieder mehrere starke Führer benötigt, innovative Führer wie Deng Xiaoping, wirklich hier wieder China als die zweite Weltmacht zu etablieren. Beziehungen und Kriege zwischen den USA und China wird hier nochmal aufgeteilt. Handelskriege, Technologiekriege, Diebstahl, geopolitische Kriege, Kapitalkriege. Wenn es zum Beispiel um die Zinsanstiege geht, Zinsen, Währungen, Schuldenlasten. Das beeinflusst ja auch immer die anderen Länder, besonders die Emerging Markets, Militärkriege, Kulturkrieg auch. Krieg mit uns selbst führt er nochmal aus, wo es hier Probleme gibt in Amerika. Und im letzten Teil des Buches redet er über die Zukunft. Wenn man eben in die Zukunft blicken möchte, dann sollte man bestimmen, wie wahrscheinlich etwas passieren wird und wie man sich schützen kann, wenn man eben falsch liegt. Beim Umgang mit der Zukunft geht es um Sehen und sich darauf einstellen, was passiert, auch wenn es nicht vorhergesagt wurde. Man sollte darüber nachdenken, was passieren könnte, in Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist etwas, genügend Wissen, um sich vor den Nachteilen und unvorhersehbaren Ereignissen zu schützen. Der Ansatz von Ray Dalio zur Vorhersage der Zukunft basiert also auf Evolution, die Veränderung bewirkt im Allgemeinen in Richtung der Verbesserung, das ist was Positives, Zyklen, die Höhen und Tiefen verursachen und Wissen, in welchem Zyklus man sich befindet, die Indikatoren, die eben besprochen wurden. Also das nochmal aufgeführt, Evolution, Zyklen, Unebenheiten auf der Weg, Qualitätsindikatoren, Innovation, Fremdgeld, Kapitalzyklus, wieder diese innere Ordnungs- und Unordnungsgeschichten und Systeme, wie man damit umgehen kann. Man soll sehr diversifiziert einfach auftreten, seine Möglichkeiten kennen, auch in Worst-Case-Szenarien denken, nichts ist unmöglich, in den positiven wie auch negativen Sinne, sich dagegen absichern, schützen. Ray Dalio ist jetzt dafür nicht bekannt, dass er zum Beispiel großartig short geht. Er hat einfach alternative Assets, die eben nicht so stark mit Aktienmärkten oder gar nicht mit Aktienmärkten korrelieren. Da kommen wir gleich am Ende nochmal drauf. Mit so vielen Leuten und besonders klugen Menschen unterhalten wie möglich, das ist immer wichtig. Und auch lieber eine aufschiebende Befriedigung, ein Ziel haben, diese zu erreichen und nicht diese sofortige Befriedigung suchen. Das ist ja das große Thema der Zeit, muss man sagen, mit Buy Now and Pay Later. Das ist nur so ein kleines Beispiel, was ja auch eine Art Perversierung vom Kreditwesen ist. Und andere Sachen, er geht ja hier tief ins Detail, wie gesagt, sehr viele Seiten. Eine teilweise Wiederholung von den Themen, die einen richtig in den Kopf dann gebrennt werden, diese Zyklen. Und es wird öfters die Definition wiederholt. Aber ein sehr lesenswertes Buch, interessant, besonders die geschichtlichen Faktoren. Meine Einschätzung dazu ist, er hat ja in vielen Punkten recht. Er sagt selbst, das Ende ist natürlich noch offen. In vielen Bereichen, man kann auf der Webseite von Ray Dalio nachgucken, die heißt auch Changing New World Order, müsste man online finden. Dann gibt es so einen Index von ihnen, der jedes Jahr, glaube ich, erneuert, wo er die G20-Staaten auflistet und dort immer beschreibt, wie sie sich entwickeln und diesen 15 Punkten, wie läuft die Wirtschaft, wie läuft die Währung, wie läuft es wirtschaftlich allgemein, aber wie ist auch das im Militär aufgestellt, gibt es mehr Militärausgaben, weniger und indiziert die. Momentan ist die USA nach seinem Index noch die Weltmacht, aber China holt auf und die USA stagniert und könnte in den nächsten auch ein bisschen fallen. Das kann man sich mal angucken, wenn man sich für dieses ganz große Weltbild interessiert. Er sagt, natürlich muss man investieren und er hat immer wieder ganz klar beschrieben, dass Cash nicht King ist, sondern Cash ist Trash, also Bargeld, große Geldanteil im Portfolio ist eine schlechte Wahl, sollte man nicht tun. Und da stimmen wir Ihnen ja auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall eine schlechtere Wahl zur Inflation, das Geld einfach auf dem Konto verrotten zu lassen, gibt es eigentlich nicht. Was haben wir bei Ray Dalio? Die Möglichkeiten, das All-Weather-Portfolio haben wir am Anfang besprochen. Aus was besteht das? Wir haben einen Anteil von Aktien nur von 30% und dafür einen Anleihenanteil von etwa 55% und 15%, je nachdem, manchmal auch 20% sind in Rohstoffe allokiert. Rohstoffe, hier besonders Gold, muss man hier nennen. Gold ein wichtiger Faktor für Ray Dalio. Ray Dalio besitzt persönlich etwa, hat in einem Interview gesagt, 2% auch in Bitcoin als alternatives Asset, was natürlich in seinem Gesamtvermögen sehr klein ist. Aber das ist zu seinen Allokationen weniger in Aktien. Und wenn Aktien, dann weltweit, Europa, Nordamerika und auch besonders Asien, Pazifik, Emerging Markets sind dort mit vertreten. Das spricht also nicht, also spricht dafür, dass man nicht nur den MSCI World haben sollte oder nur Tech-Werte aus Amerika, sondern sich auch chinesische Werte angucken muss. Muss man natürlich aufpassen, ADRs, politisches Risiko, wenn die USA sich gegen diesen Abstieg und den Aufstieg Chinas Werte eben, dann müssen wir gucken, was die Relation daraus wäre. Es gibt ja auch Möglichkeiten, in China die Aktien zu kaufen, eben nicht die ADRs zu kaufen. Gibt es auch, wie hier geht es, über ETFs, wo man klar die richtigen Aktien hat und keine ADRs. gibt es verschiedene Möglichkeiten, dort zu gucken. Sollte es natürlich aber, wie wir es gesehen haben, mit Russland zu einem Krieg oder sonstiges kommen, dann wird es so sein, dass auch dort extreme finanzielle Probleme auf einen zukommen. Gibt es auf jeden Fall das chinesische Risiko als recht mit Taiwan. Das sollte man auch mit erwähnen. Gold, wie gesagt, als Art Lebensversicherung kann man sicherlich im Portfolio für ein bisschen Renditeverlust einfach in den nächsten Jahren setzen, wenn man sich dort besser fühlt. Sonst Staatsanleihen natürlich ein Thema. Die Staatsanleihen sind ja schon sehr stark gefallen, weil die Zinsen steigen. Es wird erwartet, dass die Zinsen steigen, deswegen sind die Staatsanleihen auch überproportional gefallen. Ist die Frage, wie weit wird die Fed besonders die Zinsen anheben? Wird sie nicht langsam zurückrudern, wenn sie sieht, dass die Wirtschaft schwächelt? Das stelle ich mir schon vor. Dann wären Staatsanleihen ganz interessant. Gibt es von iShares Treasury Bonds zum Beispiel 10-jährige oder 20-jährige, die etwa so 2-3% haben an Rendite. Die sind schon stark gefallen. Wenn die Zinsen wieder sinken, steigen diese ETFs, diese Anleihen natürlich. Und sie korrelieren eigentlich nicht mit Aktienmärkten, nur in besonderen Fällen. Das haben wir jetzt momentan, dass sie beide gesunken sind, Aktienmärkte und die Anleihen. Das liegt aber an dieser besonderen Zinssituation. Corona-Crash zum Beispiel kann sich angucken. Aktienmärkte teilweise um 50% gefallen. Anleihen sind aber gestiegen, auf Rekordhoch sogar gestiegen, im Mai 2020, April, Mai 2020. Und zwar, weil die Leute davon ausgegangen sind, die Wirtschaft bricht zusammen, wir haben eine weltweite Wirtschaftskrise, die Fed wird die Zinsen massiv senken, damals von so 2% auf 0 und damit sind die Anleihen gestiegen. Also man hat eine negative Korrelation in den meisten Fällen, das ist interessant. Man muss dazu sagen, das Allwetterportfolio hat historisch gesehen nicht mit den MSCI World mitgehalten, man hat also eine schwächere Rendite gehabt. Man kann es relativ leicht nachbilden, muss man sagen, eigentlich nur so 7-8 ETFs, die man ganz normal findet, wie gesagt, unter Anleihen, Emerging Markets, westliche Welt, also Europa, Nordamerika und einfach ein Gold-ETC mit haben. Gibt es auch verschiedene, Cetra Gold ist ja hier die beliebteste Möglichkeit, empfehlen, oder Euwax 2 Gold oder auch Wisdom Tree Physical Gold oder einfach wirklich physisches Gold, wenn man sich damit wohlfühlt. Das sind also die Möglichkeiten, wenn man, genau wie Redayo, diese Zusammenfassung dieser Weltordnungen und dass diese Zyklen immer so massiv enden, dass es keine größeren Reibungen gibt, wenn eine Weltmarkt abgelöst wird, dass es immer zu einer Reibung passieren muss, dann muss man natürlich was machen. Das durchschnittliche Rendite des Allwetterportfolios seit 5 Jahren liegt etwa bei 6% per annum und beim MSCI World müssten es etwa 9-10 sein, meiner Erinnerung. Die wird natürlich jetzt geschwächt, weil die Märkte stärker unter Druck geraten sind. Das All-Weather-Portfolio hat sich gut gehalten, das soll es auch machen. Bei Redayo geht es auch um Vermögenserhalt, teilweise mehr als vermögensmassive Steigerung, weil er eben denkt, dass wir am Ende eines sehr großen Zyklus sind und deswegen hier auch das Portfolio sehr begründet ist. Also mal eine andere Folge, viel Stoff, viel Holz und damit ist man erstmal die nächsten Tage auch gedanklich beschäftigt. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.